Auf meinen nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Sie hat schleichend angefangen mit dem Schreiben, hat erst noch eine Ausbildung gemacht, dann hat sie nachher studiert, hat dann für die Zeitung gearbeitet und immer wieder mehr gemacht und gemerkt, nee, meine Welt ist nicht die Zeitung, meine Welt sind die Bücher. Und dann hat sie 2020 ihr Debüt, aber schon vorher so viel geschrieben und ich glaube, mittlerweile ist sie ganz, ganz vielen bekannt und zwar Sissi Steuerwald hier bei mir. Bei YouTube kann man es jetzt gerade schon sehen, ansonsten kann man es gleich hören, wenn sie jetzt Hallo sagt. Deswegen, hallo Sissi, schön, dass du da bist im Buchbiest-Podcast mit mir. Hi, Hanna Buchmarketing.
Hallo Johanna, schön, dass ich da bin. Ich freue mich auch.
Ja, ich dachte, auf deine Stimme möchte ich auf gar keinen Fall bei diesem Adventskalender verzichten. Deswegen schön, dass du da bist. Und deswegen gleich mal rein mit der Frage, was sich denn für dich in den letzten Jahren innerhalb der Buchbranche verändert hat.
Ehrlich gesagt, eine ganze Menge. Ich habe ja Buchwissenschaft studiert, von daher habe ich da ja auch von dieser Seite einen Einblick und erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich damals bei meiner mündlichen Prüfung musste ich drei Themen vorschlagen und eins davon war damals E-Ink. Und E-Ink, kennst du nicht? E-Ink? Nee. Elektronische Tinte. Also damals wurde damit experimentiert, wie kann man denn das, was man heute E-Reader nennt, entwickeln. Also es gab sogar irgendwelche Prototypen, die du wie eine Papyrusrolle auseinandergezogen hast. Und bei dem E-Ink war es ganz am Anfang so, du musst dir das vorstellen, wie ganz viele kleine Perlchen, die auf der einen Seite die Hälfte weiß ist, auf der anderen Seite schwarz. Und je nachdem, was für einen elektronischen Impuls sie kriegen, drehen die sich um. Und dadurch hast du halt so ein Schwarz-Weiß-Raster. Und dann hat, das war damals noch neu, und mein Professor hat gesagt, na, wollen Sie das Thema wirklich machen? Also bis wir irgendwann mal mit sowas rummachen, das wird noch Jahrzehnte dauern. Geil. So, wie schnell haben wir E-Books hingekriegt und wie schnell haben wir uns nicht mehr über E-Ink, was heute so gut wie keiner mehr kennt, unterhalten, sondern es ging dann direkt in LCD und was weiß ich für Sachen, bis hin, dass wir ja auf unseren Tablets jetzt E-Books lesen können. Und diese Entwicklung, die immer schneller geworden ist, das habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark wahrgenommen. Diese Schnelllebigkeit, was früher so langsam ging. Und man sagt ja auch gern, die Buchbranche ist so wie ein Containerschiff, ja. Es fährt, aber wehe, sie muss irgendwo umsteuern. Das ist langsam und behäbig. Und da ist das Schöne, dass Self-Publishing, was damals übrigens auch einen sehr, sehr schlechten Ruf bei uns hatte im Studium, dass das mittlerweile das Ganze etwas, ein bisschen mehr Gas reingebracht hat in die Entwicklung. Ich glaube und habe für mich auch festgestellt, ganz oft ist es so, dass wir im Self-Publishing Themen vorgeben, was aktuell machen und die Verlage dann sich das angucken, sehen, wo ist ein Erfolg und nehmen das dann auf. Also ich behaupte jetzt einfach mal, da können wir auch gerne in die Diskussion drüber gehen, dass Diversität, wie wir sie heute haben, dem Self-Publishing zu verdanken ist. Und nicht, weil die Verlage da unbedingt Lust hatten, umzudenken, sondern weil wir sehr schnell darauf reagieren konnten, den Markt gesehen haben, aber auf der anderen Seite auch das Bedürfnis der Menschen, das zum Thema zu machen, da mehr zu lesen, Figuren aus diesem ganzen Bereich wahrzunehmen. Und ich liebe es. Und bin da sehr, sehr gespannt, was da sich noch alles draus entwickeln wird.
Aber ich muss auch zugeben, das würde ich genauso unterschreiben. Also ist auch meine Beobachtung, dass eigentlich das Self-Publishing die Verlage piekst und die damit eigentlich schon mal, eigentlich ist es ein Vorteil für Verlage, auch wenn in Amerika ja schon gemeckert wird, oder Self-Publishing macht uns den Markt kaputt, weil die ja dadurch Themen austesten können und gucken können, was funktioniert, was nicht. Das kauft man sich ein oder man kauft sich Ähnliches ein. Also eigentlich haben sie dadurch eine Testphase übersprungen. Und können doch für den Markt besser einschätzen durch diese Entwicklung im Self-Publishing.
Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich weiß noch, damals hieß es, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, weil mein Debüt war ja nur mein Romandebüt. Ich habe ja vorher schon Sachbücher rausgebracht. auch bewusst im Self-Publishing, weil ich genau wusste, das ist die Nische von der Nische. Und außerdem, das, was ich an der Uni gelernt habe, hat halt unwahrscheinlich viel Freude bereitet, auch dann auszuprobieren und mal umzusetzen. Und es hieß immer, wenn du jemals ins Self-Publishing gehst, dann brauchst du nie wieder zum Verlag zu gehen, dann bist du verbrannt. Das war so die gängige Redeart damals. Und das ist auch so eine erfreuliche Entwicklung, dass dem heute nicht mehr so ist. Also ich bin der Überzeugung, Hybrid-Dasein wird noch stärker kommen, weil viele nutzen können Vor- und Nachteile. Ich schreibe viel, also das dauert so lange, bis im Verlag ein Buch rauskommt. Dann mache ich zwei Titel für einen Verlag und den Rest kann ich im Self-Publishing rausbringen, kann eine Reihe rausbringen, einfach weil ich da Freude dran habe. Und es gibt ja auch immer mehr Verlage, die durchaus sehen, wenn ein Self-Publisher oder eine Self-Publisherin erfolgreich ist, ob sie die nicht vielleicht doch noch beikriegen können. Ja, also das ist keine Seltenheit mehr. Oder die schauen in, ach, wie heißt sie? Wattpad, Wattpad, ich finde es immer Wattpad. Sehr spannend, wie es aus. Ja, aber da ist ein A drin, deswegen finde ich das O komisch. Aber egal, müssen wir nicht drüber reden, dass ja auch daraus mittlerweile Titel entstanden sind, und zwar Verlagstitel. Ja, die gesagt haben, das ist interessant und es werden Wettbewerbe ausgeschrieben. Und das sehe ich in den letzten Jahren, dass der Markt und die Branche sich da zunehmend öffnet und dass im Grund nur noch, man sagt ja so schön, die alten weißen Männer, da an ihren alten Dingern festhalten, weil das schon immer so war und weil das sich immer gelohnt hat. Und da muss ein Umdenken stattfinden und das geschieht. Und je mehr Junge da mit reinkommen ins Spiel, desto spannender wird es im Grund auch.
Ich glaube auch, dass man, dass auch hier die Verlage den Vorteil haben, sich, ich sag mal, ins gemachte Nest zu setzen, weil sie schon auf eine bestehende Leserinnenschaft zurückgreifen können, wenn sie jetzt jemanden holen, der vorher schon im Self-Publishing erfolgreich war. Und weil eben generell Aufmerksamkeit da ist, weil vorher schon jemand gezeigt hat, was er oder sie kann und auch was mit Marketing gemacht wurde. Das ist ja ein riesiger Vorteil dafür. Und gleichzeitig, wenn die Verlage das richtig machen, ist es ja für, das ist ja noch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich sehe, bin ich gespannt, was du dazu sagst, dass ein Verlagserscheinung, eine Verlagspublikation aber noch als Qualitätsmerkmal gilt. Das heißt also, damit hat man ein Qualitätssiegel als Self-PublisherIn dann zusätzlich nochmal. Und da kann dieses Hybrid-Autor nochmal Sprung nehmen für die bisherigen Titel auch, weil man ja jetzt bewiesen hat, hier sind große Anführungszeichen, dass man ja auch in einem Verlag veröffentlichen könnte, weil man es jetzt getan hat. Wie sieht es denn da gerade aus, ich sag mal, mit dem klassischen Markt, da fängt da denn auch so ein Umdenken an? Du hast da ja auch mehr Erfahrung drauf noch oder mehr Blick drauf.
Also das Umdenken fängt tatsächlich an. Was im Moment noch das große Problem beim Self-Publishing ist, ist die Verfügbarkeit. Im Grund würde ich behaupten, haben wir zwei Gruppen an Leserschaft. Auf der einen Seite die, ich nenne sie jetzt bewusst die Kindle-Leser, Schnellzugriff, KU, die zugreifen, denen es auch oft relativ egal ist, welcher Autor oder welche Autorin sie kriegen. Die haben ihr Genre und damit werden die einfach bedient. Ja, und es kostet nicht irgendwie groß. Auf der anderen Seite haben wir den klassischen Leser, Leserin, die noch in die Buchhandlung reingeht, die dort eine Beratung haben will. Und da ist es dann auch wirklich schwierig. Auf der einen Seite, was kann eine Buchhandlung sich leisten an Self-Publishing-Titeln? Das ist nämlich sehr komplex, was viele vergessen. Immer sagen, die nehmen uns nicht auf. Ja, aber wir müssen drüber reden, dass auch die wirtschaftlich arbeiten müssen, dass sie schauen müssen, wer kann welche Gewinnspanne garantieren. Und da haben viele Self-PublisherInnen, sind einfach noch nicht angekommen, sich selbst als Unternehmer zu sehen und da drauf zuzugehen. Und das andere ist, dass der Gros der Self-PublisherInnen mit Distributoren zusammenarbeitet. Klar, ist ein super einfacher Weg. Im Moment arbeite ich auch noch so. Man kriegt eine ISBN, die kümmern sich um den Druck, die kümmern sich um den Vertrieb und alles. Aber wenn ein Kunde kommt in klassischen Buchhandel, in stationären Buchhandel und sagt, ich hätte gerne das Buch von Johanna Hegermann. Und dann guckt der Buchhändler und sagt, dauert aber so 10 bis 14 Tage. Und dann sagt der Kunde, oh, was haben Sie denn alternativ da? Und damit haben wir die im Grunde schon verloren. Das bedeutet, alle, die schon den Weg gehen über Auflagen, Druck und jemand gefunden haben, und da machen wir keine Werbung für irgendjemand, und es gibt noch viel zu wenig, ehrlich gesagt, da draußen, die diesen Vertrieb machen. Und zwar nicht einfach nur Vertrieb, ich kann meine Bücher verschicken, das kann ich auch von zu Hause, sondern bei den Großhändlern drin sind, ja, Umbreit, Zeitfracht, Libri, dass wirklich die, was ein Lager haben, es wird bestellt und es ist am nächsten Tag da, wie alle Verlagstitel auch. Wenn wir so weit gekommen sind, dann wird es den Leuten egal sein. Für die ist im Moment tatsächlich das Qualitätsmerkmal nicht mehr zwischen den Buchdeckeln, sondern ist es verfügbar oder ist es nicht? Warum hat's mein Lieblingsbuchhändler nicht da oder kann es mir nicht empfehlen? Das macht was mit der Denkweise. Ich glaube, das ist noch die große Krux. Und deswegen kennen viele vielleicht auch noch nicht, die im stationären Buchhandel einkaufen und die den unterstützen, viele Self-Publisher-Titel, weil woher sollen sie die kennen?
Ja. Ich frage mich gerade, inwiefern das überhaupt gemacht wird. Also, dass ich wirklich in eine Buchhandlung, also mich auf den Weg mache von zu Hause in eine Buchhandlung, dort extra nach einem Titel frage und dann sage, okay, selbst wenn es am nächsten Tag ist, ja, ich komme morgen nochmal wieder. Ich gehe aus meinem Haus raus, ich gehe hin und hole mir das. Einerseits, ja, stationären Handel unterstützen, bin ich auch ein großer Freund von. Aber jetzt, wenn ich von meiner Lebenssituation gucke, ich muss dafür gucken, dass die Kinder gerade nicht in der Nähe sind, beziehungsweise betreut, weil alleine würde ich sie auch nicht lassen, dass ich dann ins Auto steige, wegfahre, nächste Buchhandlung, okay, ich glaube, es ist 11 Kilometer weit weg. Das heißt, dahin, dann Parkplatz suchen, dann aussteigen und dann, okay, hat sich nicht gelohnt im Sinne von, ich habe nicht sofort ein Buch gesehen, was ich gekauft habe, sondern ich habe es mir bestellt, um am nächsten Tag genau das gleiche Spiel nochmal zu spielen. Weiß ich gar nicht, weißt du, wie viel tatsächlich bestellt wird? Also direkt im Buchhandel?
Also aus meiner Erfahrung viel. Ich kriege es ja immer wieder mit. Ich treibe mich da erstens mal öfters rum.
Ja, deswegen frage ich, ja, da kommt so ein bisschen die Lebensrealität natürlich nochmal ins Spiel.
Das also tatsächlich ist es ja so, dass je ländlicher man wohnt, desto schwieriger wird das natürlich, weil es muss ja Zeit, Parkplatz, tralala dazugerechnet werden. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja jetzt gerade meinen aktuellen Titel in eine Buchhandlung gebracht, in der nächstgrößeren Stadt. Und wir reden hier von Kleinstadt. Und da habe ich ein Gespräch mitbekommen, was ich dann auch wieder ganz nett fand, von einer Verkäuferin und einer Kundin. Und die hat erzählt, also sie hat eine Bestellung aufgenommen und da wurde die Adresse nachgefragt. Und da sagt sie, na, da fahren sie aber ja ein Stück. Und dann sagte sie, ja, aber das ist für mich eine Auszeit. Ja, okay. Vom Land wegzukommen, zu sagen, ich habe heute mehrere Termine und ich muss noch was erledigen und ich gehe gezielt hin und dann ist die Buchhandlung für mich nicht nur, wo ich was mitnehme, um eine Auszeit zu Hause zu haben beim Lesen, sondern auch die Auszeit, da durchzugehen, mich zu unterhalten, was Neues kennenzulernen, weil der stationäre Handel kann ja das bieten, was ein Online-Handel nicht wirklich oder nur sehr bedingt bieten kann, nämlich den persönlichen Austausch und die Beratung. Da ist der Geheimtipp, ja, oder man kennt sich. Ich genieße das, wenn mich irgendwo einer kennt, ja, ich komme da rein und dann werde ich schon mit Namen begrüßt und dann so, wir haben was reingekriegt, ich kann mir vorstellen, das gefällt Ihnen, darf ich es Ihnen mal zeigen. Das habe ich schon zu 90% gekauft, allein weil ich so angesprochen wurde. Und das kann mir ein Online-Buchhandel einfach nicht bieten. Der ist was für schnell und ich weiß, was ich will und ich bin krank zu Hause und kann nicht ins Auto oder es ist gerade irgendwie stressig. Aber ich bin nach wie vor ein ganz, ganz großer Verfechter dafür, zu schauen, alles, was ich stationär, regional kaufen kann, dass ich das tue, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als wenn ich gemütlich ins Städtchen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, so sagen viele hier in der Gegend, wenn ich ins Städtchen fahre, in die Fußgängerzone gehe, will einen Kaffee trinken und da ist nur ein Euro-Laden und ein China-Laden und ein... Ja, also wenn das alles ausstirbt, weil die ganzen Leute sich das online holen, was haben wir denn davon noch? Also ich möchte das belebt haben, ich möchte das genießen, in eine Fußgängerzone zu gehen. Und je größer die Stadt, desto mehr sieht man auch, dass da Laufkundschaften sind. ja, was da los ist. Also ich sehe es, wenn ich nach Mainz fahre, das ist jetzt größere Stadt, andere schmunzeln da drüber, aber das ist hier die große Stadt, bevor es in das furchtbare Frankfurt geht. Und da wird reingegangen, da wird an der Kaffeetheke, wird sich ein Kaffee gezogen, da wird in die Leseecke sich gesetzt und es wird reingelesen. Also, und da ist ein Kommen und Gehen, also da merkt man, wie davon eine Stadt profitiert. Und ich wette, da sind auch ganz viele vom Land dabei.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, darunter hatte ich es jetzt noch gar nicht betrachtet. Vielleicht durch die generelle Situation, weil die 11 Kilometer weit weg ist. Ist eine sehr, sehr schöne Buchhandlung, muss ich sagen, weil sie sehr, sehr hügel ist. Also es sind wahnsinnig viele Bücher. Es sieht wahnsinnig unorganisiert aus. Du hast kaum Platz. Ich weiß, sie ist sehr freundlich. Ich habe es mal ganz kurz angesprochen, so Richtung Self-Publishing. Also sie hat noch so eine Einstellung davon. Aber ich muss sagen, in Schwerin gibt es Thalia und Hugendubel. Das war's. Also es sind dann auch wirklich, ist okay. Also ich meine, es sind zwei Ketten. Aber da ist jetzt nicht so dieses mit gemütlicher Kaffeeecke und hier ist eine Leseecke und wir lesen rein, sondern da sind Leute drin, man geht rein. Es ist nicht, dass ich es nicht schön finde, da reinzugehen. Aber man geht rein, man guckt sich um. Die meisten haben, glaube ich, sind so für sich. Einige gucken natürlich auch, dass sie sich beraten lassen. Man geht aber eigentlich so mal stöbern, holt sich was und geht wieder. Da ist nicht so dieses, ich bleibe und es passiert was mit mir und ich lese da rein. Also vielleicht ist tatsächlich auch einfach hier eine andere, das ist eine interessante Frage. Ist hier eine andere Buchkultur?
Es gibt unterschiedliche Kulturen tatsächlich. Ja. Ich habe ja hier die Wonnegauer Spätlese 2 Jahre in Folge gemacht. Das ist eine Leseveranstaltung gewesen, die Open Air war. Wunderschönes Ambiente. 2 Tage mit 12 bis 14 AutorInnen. Beim zweiten Mal hatten wir sogar noch musikalische Unterstützung dabei und es gab, wohne hier mitten in den Weinbergen in Rheinhessen. Es gab da natürlich Wein und so kleine, so Schmankerlbecher, vegetarisch oder mit getrockneten Würstchen und Käse und Trauben und wie es drumherum. Also wirklich sehr, sehr schön. Und wir hatten kaum Zuspruch. Und ich war frustriert, weil ich dachte, liegt's an meinem Konzept? Ich durfte das zusammen im Touristikbüro machen oder liegt's an was anderem? Und ich habe gerade, ich bin ja freie Autorin. Das bedeutet, dass ich nicht nur Bücher schreibe, sondern dass ich auch Aufträge entgegennehme, nach wie vor im Journalismus unterwegs bin. Und ich schreibe für ein regionales Magazin. Und da hatte ich ein Interview mit jemandem gehabt letzte Woche. Und der geht auch neue Wege. Der hat ein altes Haus gekauft, das musste saniert werden. Also wir reden von einem sehr, sehr großen Haus. Da ist jetzt ein Hotel drin, da ist Kultur, da finden Veranstaltungen, Lesungen und andere Sachen mit Restaurant und allem drum und dran. Und er hat gesagt, naja, es ist schon mutig, dass er es macht, weil wir sind hier in einer Diaspora, was Kultur angeht. Und ich guckte ihn an. Er saß da im Anzug, also wirklich auch sehr, sehr edel. Und ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen, weil ich dachte, nur ich habe dieses Gefühl, dass hier diese Gegend irgendwie, ich habe immer gesagt Entwicklungsland, aber Diaspora ist ja im Grunde nur ein anderer Begriff dafür, dass das auch jemand so sieht, der sich kulturell betätigt. Und er hat auch gesagt, die meisten, die kommen und auf diese Veranstaltungen gehen, die sind weit von außerhalb. Also überregional sehr, sehr bekannt. Auch höherklassigere Küche und alles. Aber er sagt, die typischen hier aus der Umgebung, die kriegt er nicht. Also die brauchen irgendwie noch einen Schub und noch eine Hilfe, was Kultur angeht. Und das merkt man schon, dass es da unterschiedliche Landkreise gibt, wahrscheinlich traditionell bedingt. Ja, also hier in der Weingegend ist halt 24 Stunden gefühlt irgendwas im Weinberg zu tun. Ja, und die sind dann froh, wenn sie sich über ihren Wein austauschen auf den Weinfesten. Und ansonsten planen die ja schon wieder, wann sie wieder in den Weinberg gehen. Während andere Regionen, wo jetzt nicht so arg gearbeitet werden muss, da wieder mehr Genuss, mehr Kultur, mehr das Treffen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber das ist jetzt das, was ich mir so ein bisschen als Hintergrund gemacht habe.
Ich meine, wir kommen ja klassisch aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Ich meine, wenn MV was ist, dann ist es ein Flächenland mit wenig Menschen, viel Agrar. Und ich bin ja sowieso, also hier ist ja schon an vielen Stellen, bitte, ganz ehrlich, wenn das jetzt jemand hört aus MV, melde dich bei mir. Also wenn ich das immer sage, ich habe hier das Gefühl, wir leben hier in der kulturellen Einöde. Wenn ich mit mich, wir haben gerade vorher tatsächlich, wir hatten ja, sag ich mal, im Vorgespräch, im Endeffekt haben wir eine Runde geschnackt, habe ich darüber gesprochen, wie schwer es ist, halt Leute aus dem kulturellen Raum in MV kennenzulernen, auch wo das Ganze passt, also gerade so Unterhaltungsliteratur im weitesten Sinne. Wenn ich bin ja auch beim VfL, da bin ich bei der Regionalgruppe Hamburg, weil es einfach nicht mal in Mecklenburg-Vorpommern eine eigene Regionalgruppe gibt. Es ist bei vielen Dingen hier einfach so ein blinder Fleck, was Kultur angeht. Und ich möchte jetzt nicht erzählen, wie in der Zeitung über solche Themen gesprochen wurde, oder sagen wir es mal so, es wurde immer nicht so gern gesehen, wenn ich wieder mit so einer Idee ankam. Und wenn Kultur, hatte man, glaube ich, da das Gefühl, man braucht jetzt unbedingt solche Dinge auf den Ellbogen, so eine Tweetjacke und muss sich zurücklehnen und erstmal eine Runde Buddenbrooks lesen. Also es ist noch zu tun. Dabei gab es ja sogar, das vor allem, vielleicht fehlt auch die Mundpropaganda. Hier soll es letztes Jahr oder dieses Jahr sogar so eine kleine Literaturmesse gegeben haben. Und ich meine, ich arbeite in dieser Branche, ich habe nichts davon mitbekommen. Gar nichts. Naja, vielleicht fehlt auch die Vernetzung. Muss hier geändert werden. So, wie gesagt, wenn jetzt jemand zuhört und irgendwas dagegen kommt, wir müssen uns vernetzen.
Ja, aber du musst auch bedenken, guck mal, früher, da hast du viel mehr Feste gemacht, die Dorfgemeinschaften oder die überregionalen Gemeinschaften, das war ganz anders aufgebaut. Alte Zeiten, das klingt jetzt doof, aber Frauen waren zu Hause, die haben sich dann vor der Tür getroffen. Also ich wusste genau, bei uns im Dorf, in dem ich groß geworden bin, maximal 300 Einwohner, ich glaube 250 damals, also wirklich klein. Da sind die Kinder draußen auf der Straße rumgerannt. Man wusste, die ganze Nachbarschaft hat ein Auge mit drauf. Heute müssen ja ganz oft beide Elternteile arbeiten. Die Kinder kommen früher in Krippen oder dürfen ja schon früher in den Kindergarten gehen und alles. Und ich glaube, das wirkt sich durch auch auf unsere Kultur aus. Auf der anderen Seite haben wir viel weniger Zeit. Und dann aber ist das Überangebot da. Also weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du dann in die Stadt gehst, kannst du wahrscheinlich an einem Wochenende an 5-6 Veranstaltungen teilnehmen und zerreißen kannst du dich auch nicht. Okay, ich komme da hoch und mach was. Das klingt ja deprimierend.
Ich meine, wie gesagt, bitte berichtige mich, wenn mir irgendjemand zuhört und sagt, nee, wir haben hier einen wahnsinnig tollen Veranstaltungskalender und hier ist total viel los. Dann sagt mir gern Bescheid, ich bin da. Hier ist nicht viel. Ich meine, es gab hier in Gadebusch jetzt auch dieses Jahr so eine Aktion, dass man da was versucht hat. Wir waren dann auch einmal da. Ich weiß gerade leider gar nicht, wie es heißt. Aber gerade hier in der Gegend ist nicht viel los.
Ja, aber guck mal, da ist doch zum Beispiel eine kleine Buchhandlung, also noch eine inhabergeführte Buchhandlung.
Da haben wir eine Gadebusch.
Genau, da ist doch der ideale Anlaufpunkt, um mal, keine Ahnung, einen Flyer hinzumachen und einen Leseklub zu gründen. Und dann merkt man doch, das sind vielleicht Gleichgesinnte, von denen ich das gar nicht weiß, weil sich keiner getraut hat, den ersten Schritt zu machen und der Meinung ist, da gibt's niemand außer mir, der sich dafür interessiert. Aber gerade diese Leute, die dieses Interesse haben, die treffen sich doch an so einem Ort. Ja, und meistens ist es ja so, dass dann ein Wort das andere gibt. Ja, man kommt mit der Buchhändlerin oder mit dem Buchhändler ins Gespräch und dann hat der vielleicht eine Idee, weil der kennt ja auch sein Klientel. Und das ist das, was einfach verloren geht. Und da sind wir im Grunde alle selbst in der Verantwortung zu sagen, möchten wir die großen Ketten unterstützen, möchten wir nur den Onlinehandel unterstützen. Ich meine, wir sind ja schrecklich verwöhnt. Als ich damals, ich habe nach der 10. Klasse ja erstmal eine Ausbildung gemacht als Drogistin, also mit Drogen, bevor ich dann Abi nachgeholt habe, weil ich ohne Schreiben ging's halt nicht, ja. Aber auf dem Land ist es halt ganz typisch, erstmal Ausbildung machen und dann sehen wir mal weiter, Schatzi. Und es gab damals, es wurde der lange Donnerstag eingeführt. Ja, mein Chef hat gesagt, was ein Scheiß. Heute lacht da jeder drüber. Also um 18 Uhr die Läden zumachen. Mittagspause gab's noch. Und samstags nur den halben Tag. Ja, und heute sind wir dran gewöhnt. von heute auf morgen bestellen. Am besten noch versandkostenfrei, womit dann schon wieder ganz viele, die sagen, wo soll ich das noch hernehmen, dass ich zu dem bisschen, was ich jetzt, um zum Self-Publishing so ein bisschen zurückzukommen, das bisschen, was ich an Tantieme ausgeben, stecke ich jetzt noch in die Verpackung und in den Versand und soll nichts dafür nehmen, weil du es woanders, weil du da ein Abonnent bist, umsonst kriegst. Also da haben sich in den Köpfen so ein paar Sachen ungut verschoben. Ja. Und da hilft im Grunde nur Aufklärung und Gespräche und wirklich die Überlegung, ist es das, was ich langfristig will? Dass ich zu Hause sitze, meine Leute, wenn überhaupt, nur über Webcam habe und mir alles nach Hause liefern lasse. Oder genieße ich es tatsächlich, in eine Stadt zu fahren, in eine Fußgängerzone zu gehen, zu bummeln, mich hinzusetzen, mal einen Kaffee zu trinken, weil die sterben ja auch aus, weil die Leute nimmer kommen.
Okay.
Ja, also das ist so eine Abwärtsspirale, gegen die ich gerne dann doch vorgehe, indem ich sage, klar kann ich mein ganzes Zeug online bestellen. Aber dann warte ich halt auf mein Buch und fahre dann am Wochenende und nehme mir extra Zeit ins Städtchen und gehe dort bummeln und hol's ab, weil ob ich es jetzt heute... Ich lese nicht sofort ein Buch. Also das... Da habe ich auch, ehrlich gesagt nicht die Zeit. Ganz oft ist es so, dass Sachen mir auffallen, ich bestelle sie und dann liegen sie hier erstmal. Ah ja, das hätte ich auch eine Woche später mir irgendwo abholen können und habe noch was Gutes mitgetan. Das ist meine persönliche Einstellung und da appelliere ich auch gerne nach draußen, um das mal zu überlegen. Konsumierst du das Buch wirklich immer sofort oder die Bücher? Sind wir mal bei Mehrzahl. Also ich hoffe, ihr habt ein schlechtes Gewissen, wenn ihr jeden Tag ein Artikel bestellt und nicht ein bisschen Sammelbestellung macht, nur weil es kostenlos ist, ja, weil das bedeutet ja auch was. Da wollen wir auf der einen Seite umweltbewusst sein, auf der anderen Seite lassen wir jeden Tag, weil es uns gerade einfällt, die Bestellungen reinkommen, statt zu sagen, ich mach's zusammen und jedes Mal wird Energie verschwendet. Gut, der Postbote fährt jeden Tag, aber dann muss ein anderes Auto her, ja, weil er mehr drauf, egal, ihr könnt es euch vorstellen. Es musste, glaube ich,
ein anderes Auto her, seit wir hergezogen sind. Also das Auto ist, ohne Mist, es ist größer. Früher war da ein anderes Auto unterwegs.
Ja, aber ihr versteht, was ich meine.
Ich fühle mich gerade tatsächlich sehr ertappt, weil du hast völlig recht. Ich glaube, es ist auch die Sache, wie du sagst, diese Abwärtsspirale. Ich müsste mir nämlich eine Liste machen, damit ich mir auch merke, welche Bücher das sind. Ich habe seit kurzem wieder angefangen, mir ein paar Bücher zu kaufen. Nicht, dass ich unbedingt mehr lesen würde, aber ich möchte mal wieder Bücher auch hier haben, frischen Input, den ich dann liegen lasse, bis ich ihn lesen kann, weil Zeit ist bei mir halt so eine Sache momentan. Aber ich habe gerade vorhin heute ein Video angeguckt, eine Rezension auf BookTube, BookTok, also auf TikTok habe ich mir ein Video angeguckt, eine Rezension gehört und habe gesagt, so, ich gönne mir das Hardcover. Hätte ich dafür vielleicht gucken können, dass ich ihn wirklich reinfahre und das bestelle? Stimmt, habe ich gewusst, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Self-Publishing, habe ich gewusst, ob es wirklich bestellbar ist? Nee, aber ich habe es gesehen, ich hatte den Impuls, ich habe es gekauft.
Ich meine, wenn du es direkt beim Autoren oder der Autorin bestellst, hattest du ja schon wieder...
Das war tatsächlich über Amazon. Ja. Ja, ich gebe es zu. Und übrigens, eine Sache muss ich noch sagen, bevor ich es jetzt wirklich in einen, ich fühle mich hier so isoliert, alles ist so schlecht, ich vergesse die schönen Sachen zu sagen. In Schwerin gibt es auch noch eine ganz schöne Buchhandlung, die ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist auch eine recht kleine, aber das ist eine ganz tolle. Also ja, da kenne ich noch eine.
Das ist ja doch das Problem. Und das ist
wenn ich es nach Schwerin schaffe, gehe ich da auch hin. Meine Sache ist ja der Ausgleich, aber da sind wir bei einem anderen Thema. Nein, du hast völlig recht. Ich möchte da jetzt auch gar nicht gegen diskutieren. Auch die Idee mit dem Buchclub ist eine ganz schöne Sache, die ich bestimmt mache, wenn die Kinder mal zur Schule gehen. Nein, du hast einfach vollkommen recht. Ich muss es nicht kleinreden oder sonstiges. Man muss sich auch für bestimmte Dinge dann Zeit nehmen, die ich momentan bei mir bloß mir nicht nehme.
Ja, aber das ist halt auch ein Wandel in der Buchbranche, den ich einfach zur Kenntnis genommen habe. Wenn ich allein dran denke, in wie viel Buchhandlungen ich früher, als ich noch Studentin war, in Mainz gehen konnte, wie viel davon zugemacht haben, ja. Und die ein, zwei Kleinen, die noch da sind, die kämpfen. Die kämpfen wirklich und die Filialen werden immer größer. Also auch die Buchhandlung da in Alzey, die war früher Inhaber geführt und gehört mittlerweile zu Schmidt und Hahn. Damit sie
wir sind einfach
Runden
verwöhnt.
Wir sind
verwöhnt worden.
Ja,
das ist das Problem.
Das ist auf der einen Seite ja auch nett, aber auf der anderen Seite sage ich immer, wir haben Gehirn, wir haben eine Moral und wir können doch überlegen, in welche Richtung möchten wir das Ganze auch mitmachen.
Rein theoretisch schon. Ich glaube aber, dass wir da gegen unsere eigene, ich sag mal, menschliche Natur ankämpfen, dass wir halt die Impulse unterdrücken und die Ratio einschalten und einen Schritt zurückgehen, uns, wie gesagt, darüber Gedanken machen und dann anders handeln, was uns eigentlich doch mehr Anstrengung kostet als die sofortige Erfüllung unserer derzeitigen Wünsche und so. Aber Recht hast du. Und das sollten wir dann auch tun. Und dann kann man das hier als aktuellen Aufruf nochmal nehmen, den stationären Handel und die stationäre kleine Buchhandlung zu unterstützen. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, die man sich jetzt gerade nochmal, noch haben wir Dezember, noch kann man da auch Weihnachtsgeschenke besorgen, also so ab in Buchladen und da nochmal gucken. Das war ja jetzt gerade auch schon, dass wir so nach den Trends gucken, aber vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal einen Schritt weiter, damit wir so diese drei Schritte, die ich hier gerne in diesen Adventskalender-Türchen so mache, nochmal machen können. Was siehst du denn, in welche Richtung sich die Branche weiterentwickelt und deine Arbeit auch darin?
Also auf der einen Seite, habe ich ja vorhin schon angedeutet, bin ich der Überzeugung, dass Hybrid immer mehr im Kommen sein wird, die Vielfalt weiter wachsen wird, eben durch das Self-Publishing, dass da viel mehr Themen mit reinkommen und auch Menschen, die sagen, ich finde dafür keinen Verlag oder ich möchte dafür gar keinen Verlag suchen, weil mein Thema so speziell ist, dass es trotzdem veröffentlicht werden kann. Entschuldigt, ich bin die Autorin mit Herz und Schelti, da wird eine unruhig. auf der anderen Seite bin ich aber auch der festen Überzeugung, dass das Self-Publishing seine Wege gehen wird, ja, dass es zunehmend Vertriebskanäle geben wird, weil das ja erkannt wird, dass der Buchhandel oder dass der stationäre Buchhandel auch das Self-Publishing gar nicht so aufnehmen kann, weil die Konditionen, die Bedingungen einfach noch nicht gegeben sind und dass da schon Menschen im Hintergrund arbeiten, dass das zunehmend besser wird und wie gesagt, sobald es mit den Vertriebswegen klappt, also ich glaube durchaus, dass viele LeserInnen gar nicht wissen, wenn sie ein tolles Buch in der Hand haben, wo alles stimmt, Cover, Klappentext, Buchsatz, also man liest ja nur so ein bisschen rein, dass denen völlig egal ist, ob das ein Verlagstitel ist oder nicht, weil die Qualität auf den ersten Blick überzeugt und dass sie die im Moment noch nicht so überzeugen kann, weil einfach zu wenige den Weg dorthin finden können. Und das wird sich ändern, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt nicht vielleicht in den nächsten 2 Jahren, aber darüber hinaus bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Lobby wird immer größer. Wir vom Self-Publisher-Verband, wir arbeiten da auch stetig dran und knüpfen da Kontakte und sind da auch bereit, mit dran zu arbeiten, wie es weitergeht. Yeah! Ich habe schon gehört. Ich freue mich total. Ja, also ich glaube, das ist die Zukunft.
Weil du auch gerade sagst, dass man da vielleicht auch bewusst Self-Publishing macht, weil man eine bestimmte Nische hat und da reingeht. Ich denke auch nicht, dass ich die Einzige bin, die so. Bei mir ist jetzt der Grund, dass ich jetzt halt gesagt habe, falls ich das noch nicht erwähnt habe, übrigens, damit mache ich mir selbst die Deadline, ich werde nächstes Jahr im Herbst mein Buch veröffentlichen und zwar im Self-Publishing, ohne mich jetzt vorher noch bei einem Verlag zu bewerben, denn ich hatte mal, ich glaube, mit 3 oder 4 Agenturen angeschrieben und komme mit diesem Warten nicht klar, dieses Warten auf keine Antwort. Und wann bedeutet keine Antwort keine Antwort? Wann bedeutet keine Antwort eine Absage? Und das nimmt so viel Platz in meinem Kopf ein, dass ich mich mit dem gar nicht auseinandersetzen will. Ich bin jemand, ich packe gern an, aber warten ist nicht meins. Und ich muss auch nicht alles allein machen. Also ich werde mir definitiv ja auch Unterstützung holen. Ich möchte ja, dass das Ganze auch wirklich ein gutes Produkt wird, ein gutes Buch wird. Und ich hätte gerne abgegeben, im Sinne von einige Kosten abgegeben, aber auch einige Verantwortung abgegeben, dass jemand mitentscheidet. Aber mir geht's tatsächlich um dieses Warten auf, weiß ich nicht. so viel Zeit habe ich nicht, weil wie gesagt, das nimmt mir sehr viel Platz in meinem Kopf ein.
Ja. Ach, die guten alten Zeiten. Weißt du, früher, man munkelt es, vor langer, langer Zeit gab es Verlagsautoren, es waren meistens Männer tatsächlich, die angestellt waren beim Verlag. Die haben monatlichen Gehalt bekommen dafür, dass sie fix für den Verlag geschrieben haben. Das waren noch Zeiten. Aber ja. Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr, sehr froh, dass sich das ändert. Und ich bin ja jetzt auch seit diesem Jahr Hybrid-Autorin und freue mich darüber. Und für mich persönlich, dadurch, dass sich da viele Türen auch geöffnet haben, weil du auch gefragt hast, was wird sich für mich da ändern, werde ich tatsächlich so ab und an mal was produzieren, wo ich sage, das kann ich mir im Verlag vorstellen. Und dann ist es gut, wenn es da liegt. Also wenn es seinen Weg geht und wenn es dauert, weil ich ja weiß, dass ich meine Titel trotzdem im Self-Publishing zwischendrin rausbringen kann.
Ich glaube, dass das Self-Publishing Autorinnen gut tut. Ich glaube, dass es halt ein Selbstbewusstsein mitbringt, das die ganze Zeit lang nicht da war. Dieses von wegen, ich bin hier nicht als Bittsteller. Ja. Und ich glaube, dass man da halt wirklich bewusst einen Weg gehen kann. Und wie du vorhin schon gesagt hast, dass viele sich noch nicht als UnternehmerInnen begreifen. Ich glaube auch, dass da mehr Entwicklung hingeht. Das ist ja mit ein Grund, warum wir den Right Choice Club gegründet haben, um eben bei diesem Selbst, also diesem Unternehmen zu helfen, also dieses sich selbstständig machen, freie Autorin zu sein, freier Autor zu sein. Deswegen sehe ich das gar, wie du merkst, sehr, weil sonst wäre dieser Club vielleicht keine gute Idee gewesen. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass das Konzept eben genau das unterstützen soll. Und der Self-Publisher-Verband an anderer Stelle ja genauso. Auch hier geht es ja auch darum, wie kann ich das Ganze denn anpacken? Wie kann ich das denn wirklich bewusst diesen Weg gehen und nicht, ich habe was geschrieben und raus in die Welt.
Ja, und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es zum einen viel mehr Dienstleister gibt, also gerade am Anfang so vom Self-Publishing, gut, da gab es auch sehr viel Titel ohne Lektorat und dergleichen.
Gibt es also, leider aber auch immer noch.
Gibt es leider immer noch, aber man hat auch heute einfach mehr Auswahl und mehr Optionen, die gab es damals einfach nur sehr, sehr begrenzt. Deswegen möchte ich das auch so ein bisschen, also ich entschuldige es damit immer ein klein bisschen und ich bin auch der Überzeugung, dass in den nächsten Jahren viele die Möglichkeiten nutzen, dass es nicht nur über Amazon laufen muss. Also ich bin ja ein ganz großer Fechter davon zu sagen, stell dich breit auf. Ja, mittlerweile ist die Nachfrage da ja auch ein bisschen größer. Wie geht's ohne? Weil die meisten Coachings und was man vor allen Dingen auf YouTube und so findet, ist dann doch sehr Amazon, KDP, Ads-lastig, ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, komm, ich werde so oft gefragt, ich biete es eben auch an als Coaching und sag einfach, da gibt's andere Wege. Lass uns mal schauen, wo fühlst du dich wohl, in welche Richtung willst du gehen? Und vor allen Dingen, meines Erachtens ist es sehr, sehr wichtig, gerade im Self-Publishing, und das zunehmend, dass man sich da sehr, sehr breit aufstellt. Also breit nicht in Form von Genre, sondern wie mache ich mein Marketing? Nicht auf einen Social-Media-Kanal konzentrieren, sondern wirklich schauen, dass man so unabhängig wie möglich bleibt. Mit einer Webseite, mit einem Blog, mit verschiedenem Content, den man breit streuen kann. Ich bin ja auch ein großer Freund von Zweit- und Drittverwertung, was nicht immer bedeutet, man muss wahnsinnig viel Zeit investieren, sondern man muss einen guten Content liefern und den einfach mehrfach verwenden oder an verschiedener Stelle. Und das denke ich, so hat es Zukunft, ja, und nicht hingehen und auf ein Pferd setzen, weil wenn das krepiert, hast du halt echt ein Problem.
Und das ist übrigens auch der Grund, warum man dann auch Ausschnitte von diesem Podcast hier dann auch bei Social Media finden wird. Also ich bin auch da ein sehr großer Verfechter von groß zu klein zu arbeiten und wie Sissy gerade schon gesagt hat, dass sie auch Coaching in dem Bereich anbietet. Ihren Link findet man natürlich jetzt auch noch in den Shownotes und Spoiler-Alarm, sie wird häufiger hier auch zu hören sein. Also wir werden öfter mal auch wieder sprechen, weil wir einfach auch viel sprechen. Wir haben ja auch im letzten Jahr viel mit der Autorin Kaffeezeit bei dir auf Twitch gemacht. Da gibt's ja jetzt dann ein neues Konzept mit YouTube, aber auch da werden wir noch gucken, wie wir das Ganze weitermachen, denn wir bleiben im Gespräch.
Aber sowas von. Auch wenn ich nicht in Mac wohne.
Ich glaube, in diesem Moment hast du deine Drohung wahrgemacht, dass es das längste Interview jetzt dieses Adventskalenders wahrscheinlich wird.
Ich hoffe aber, mit viel mehr Wert.
Ja, ne, das definitiv. Deswegen, ich rede ja auch sehr gern mit dir. Aber ich möchte natürlich sagen, morgen kommt das nächste Türchen. Ich danke dir, dass du da warst, Sissy. Und wie gesagt, wir sprechen noch ganz bald. Und wenn man noch sonst Informationen möchte über Sissy, über den Right Choice Club oder über mich, dann einfach gerne mal in die Shownotes gucken. Da gibt es alle Links, alle Informationen. Und ansonsten sehen und hören wir uns morgen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.